Das Evangelium, die gute Nachricht für diesen Gottesdienst an diesem Sonntag, steht im Matthäus-Evangelium, im 13. Kapitel. Jesus hat häufig die Wirklichkeit von Gott, das Reich Gottes, mit Bildern beschrieben, um Leuten ein bisschen zu erklären, was das ist und was sie sich darunter vorstellen können. Und er sagt Folgendes: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der an einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wenn man jemandem etwas erklären möchte, was die Person nicht kennt, dann bietet es sich sehr an, etwas zu nehmen, was die Person schon kennt und davon ausgehend das andere zu erklären. Zum Beispiel, wenn jemand sich fragt, was eigentlich ein SUV ist, diese komischen neuen englischen Autos, die irgendwie alle fahren, dann könnte man sagen, naja, das ist so eine Art Mischung aus einem Geländewagen und einem Kombi. So eine Art Möchtegern-Geländewagen. Manche sehen aus wie Batmobiles, insgesamt sehr groß, aber so kann man sich das vorstellen. Oder wenn jemand nicht weiß, was eine Laube ist, so Lauben kennt ihr vielleicht, dann kann man sagen, naja, das ist so eine Mischung aus Schuppen und Haus. Also irgendwie stabiler als ein Schuppen und auch für Menschen, nicht für irgendwie Fahrräder oder Gartengeräte, mit Fenstern und so, aber doch nicht so stabil wie ein Haus. Also ein Haus, da wohnt man richtig drin, das ist gut gedämmt, ein Schuppen ist nicht gut gedämmt, meistens ohne Heizung, da schläft man auch eigentlich gar nicht und so. Also irgendwie so ein Zwischending, Laube. Oder, das hat ein Bekannter von mir, die Musikrichtung Dubstep, weiß nicht, ob die noch bekannt ist, war vor ein paar Jahren mal so in, so beschrieben, dass es so, als ob ein Klavier die Treppe runterfällt. Wenn ihr Dubstep nicht kennt, habt ihr auch nicht so mega viel verpasst, so eine Elektrorichtung. Aber man kann mit Dingen, die Menschen kennen, Klavier, Treppe, schon mal gehört, kann ich mir irgendwie vorstellen, versuchen zu beschreiben, wie dieser eher eigenwillige Musikstil vielleicht klingen könnte. Also, man nimmt irgendwas, was Menschen kennen und erklärt damit was, was ihnen unbekannt ist. Genau das macht Jesus immer und ständig. Er erzählt von der Wirklichkeit Gottes, die uns oft so fremd ist, weil Gott einfach anders ist als wir und wir uns ihn oft überhaupt nicht vorstellen können. Und er erzählt von der Wirklichkeit Gottes, die auch Reich Gottes genannt wird oder Himmelreich. Und er tut das mit Vergleichen, die Leute kennen. Also Dinge aus dem Alltag, die sie irgendwie schon mal gehört haben, gesehen haben, wo sie wissen, wie das funktioniert. Und Jesus nimmt dann das und sagt, hey, so ungefähr ist das Reich Gottes, so wie die und die Szene. Haben wir gerade gehört aus dem Matthäus-Evangelium, dieses eigentlich ja Doppelgleichnis. Zwei Vergleiche, die Jesus zieht, um etwas zu erklären vom Reich Gottes. Und die Frage, die Jesus hier beantwortet, ist, wie entdecken Menschen eigentlich Gottes Wirklichkeit? Oder anders formuliert, wie finden Menschen Gott und was macht das dann mit ihnen? Ich möchte drei Spuren verfolgen. Das erste, was wir in diesem Text finden, ist, dass es zwei verschiedene Wege gibt, wie Menschen Gott entdecken. Gemeinsam haben sie, dass sie eine gleiche überwältigende Entdeckung machen und sie zahlen denselben hohen Preis. Fangen wir an mit den zwei verschiedenen Wegen. Da ist die erste Gruppe, die erste Person, die Jesus beschreibt. Die, die nicht suchen und doch finden. Also, was beschreibt er? Da ist ein Mann, vermutlich ein Mann, der auf dem Feld arbeitet. Tagelöhner, harter Job, der arbeitet heute, um dann morgen davon leben zu können. Und wahrscheinlich zieht er einen Flug über dieses Feld und bleibt mit dem Flug hängen und stecken, was mega nervig ist, weil dann wahrscheinlich Steine im Boden sind. Das muss er anhalten, das Ding rausnehmen, die Steine ausbuddeln. Das frisst Zeit, das nervt. Frustrierend. Er buddelt also aus und was findet er? Er findet keine Steine, er findet einen Tonkrug, in dem ein Schatz verborgen ist. Und das gab es damals, dass Menschen in Krisenzeiten ihre Reichtümer in ein Tongefäß gepackt haben. Das kann nicht verrotten. Und das irgendwo an einem geheimen Ort verbuddeln. Vielleicht ein Ort, der mal ein Wald war und irgendwann zum Feld wird. Und es kann dann passieren, dass jemand, der das gemacht hat, vielleicht vertrieben wird oder stirbt. Und seine Erben wissen davon nichts. Also wird der Schatz vergessen. Und es konnte vorkommen, dass jemand diesen Schatz dann findet. Menschen kannten das. Die wussten, das kann passieren. Gleichzeitig war klar, hey, mir passiert das sowieso nicht, weil das passiert so mega selten. Okay, da kann man von träumen, aber im Prinzip ist es Quatsch. Und der Typ arbeitet dort, bleibt an diesem Schatz hängen und findet völlig überraschend und unerwartet Reichtum. Wenn jemand ihm gesagt hätte, du heute Abend bist du ein reicher Mann, hätte er gedacht, alles klar. War ein bisschen heiß heute, ne? Was er macht ist, er ist völlig aus dem Häuschen, gepackt von großer Freude, verkauft er alles, was er besitzt. Alles verkaufen, um einfach viel Geld zu kriegen, und dann kauft er diesen Acker. Das ist übrigens rechtlich relativ sauber tatsächlich. Ist auch nicht die Fragerichtung des Gleichnisses zu fragen, darf man das so machen, hätte man nicht den Besitzer informieren müssen. Ja, ja, hätte man vielleicht, aber rechtlich tatsächlich war das sauber. Also er kauft diesen Acker. Es kostet ihn alles, was er hat, aber er macht das mit Freude, weil er sagt, hey, das, was ich da investiere, steht gar nicht im Verhältnis zu dem, was ich bekomme. Also Kosten und Gewinn stehen in keinem Verhältnis. Und deswegen geht er hin mit großer Freude und verkauft alles, was er hat, und kauft diesen Acker, weil er weiß, das ändert alles. Jesus beschreibt hier Menschen, denen in geistlich-religiöser Hinsicht nichts fehlt. Menschen, die irgendwie religiös unmusikalisch sind. Es gibt die schöne Szene in dem Film Forrest Gump, toller Film aus den 90ern, kennen vielleicht manche noch. Da fragt sein Kumpel Major Dan, hey Forrest, hast du eigentlich schon Jesus gefunden? Und Forrest sagt, ich wusste gar nicht, dass ich ihn suchen soll. So ungefähr geht es diesen Leuten. Die wissen gar nicht, dass sie Gott suchen sollten, weil sie gar nicht wissen, wer Gott ist und was das sein soll und was man anfangen soll damit. Natürlich, sie wissen, dass es Menschen gibt, die irgendwie an Gott glauben, aber es ist einfach nicht ihr Thema. Sie haben keine Fragen, sie haben keine Sehnsucht, es läuft einfach so, wie es läuft. Und diese Menschen stolpern eines Tages unerwartet, ungefragt, mitten im Alltag, mitten in dem, was ihnen so vor den Füßen liegt, was sie so arbeiten, über Gott. Völlig überraschend, nicht geplant, nicht gesucht, nicht vermisst. Es ist eher so, dass Gott sie findet, weil sie suchen Gott ja gar nicht. Das ist nur die erste Gruppe, die Jesus beschreibt. Natürlich idealtypisch. Es gibt bestimmt Menschen, die genauso sind, und dann gibt es ganz viele irgendwo dazwischen. Ganz in der Nähe davon, aber doch nochmal anders. Die zweite Gruppe, das sind die, die suchen und dann finden. Also ein Händler. Auch das kannten die Menschen damals. Das war wahrscheinlich von den meisten Zuhörern nicht ganz ihre Lebenswelt. Das war eher so mittlere Schicht, Oberschicht. Aber ein Händler, der mit Perlen handelt. Und Perlen waren in der Antike neben Gold und Edelstein eigentlich das Kostbarste, was es gab. Man konnte Perlen nicht künstlich herstellen. Man musste sie einfach suchen und finden, genau wie Gold und Edelsteine. Und die waren unglaublich wertvoll. Umso größer, umso seltener von der Farbe, umso kostbarer. Und dieser Mensch ist Fachmann. Er hat Kompetenz in dem Bereich. Er ist leidenschaftlich. Er ist sehr wach, verfolgt den Markt, ist aufmerksam, er weiß, was geht. Und er hat vielleicht, das wissen wir nicht, aber vielleicht diesen Wunsch und diese Hoffnung, eines Tages eine Perle zu finden, die ihn wirklich reich macht. Kann passieren. Könnte sein Job mit sich bringen, weiß er aber nicht. Kann er nicht planen, wer weiß. Dann kommt der große Tag und er findet eine Perle, wo er weiß, okay, alles klar, so eine Perle, die findest du im Leben vielleicht einmal oder auch nie. Und er investiert alles, was er hat. Er verkauft auch alles, um diese eine Perle zu kaufen. Und es kostet ihn alles, aber auch hier stehen Kosten und Gewinn in keinem Verhältnis, weil offensichtlich das, was er investiert, deutlich weniger wert ist als das, was er bekommt. Wenn Jesus hier beschreibt, auch wieder klar, idealtypisch, die Menschen sind irgendwo dazwischen, zwischen dem einen Extrem und dem anderen, aber es mag solche Menschen geben, Menschen, die Sehnsucht im Herzen spüren, die eine Leerstelle im Herzen spüren und sagen, es muss irgendwas geben da draußen. Ich weiß es, ich spüre es, ich weiß nicht genau, was es ist, aber da muss was sein. Irgendwas Höheres, irgendeine große Wahrheit, irgendwas Verbindliches. Von mir aus Gott, da muss irgendwas sein. Und sie haben eine Sehnsucht und eine Hoffnung, dass sie das irgendwann vielleicht rausfinden, was das ist, und irgendwo ankommen. Sie haben ein Loch im Herzen, das irgendwie zu groß ist für diese Welt, das sie einfach nicht gestopft und gefüllt kriegen mit all den Dingen, die man halt so nehmen kann, um sein Herz zu füllen. Und eines Tages machen diese Menschen die Entdeckung und sie finden Gott. Und sie finden auf einmal das, was sie immer vermisst haben. Und sie entdecken, genau das ist es. Ihr Herz kommt zur Ruhe, ihre Seele kommt nach Hause, sie merken, wow, hier gehöre ich hin. Das war genau die Frage, das war genau die Sehnsucht. Gott ist auf einmal die Antwort auf die Frage, die sie immer hatten. Und das ist wie so ein Ende von einem langen Weg und gleichzeitig der Beginn eines großen Abenteuers. Also zwei unterschiedliche, auf jeden Fall irgendwie idealtypische Wege, wie Menschen die Wirklichkeit Gottes entdecken. Entweder völlig ungeplant, ungefragt, stolpern sie über Gott, oder sie suchen, fragen, forschen. Die wollen es wissen und hoffen es auch irgendwie, dass es wahr ist, und eines Tages macht es Bling. Und dazwischen, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall Abstufungen. Wir kennen vielleicht manche, die eher so sind, die eher so sind. Aber das sind die zwei grundlegenden Arten, wie Menschen Gott finden. Zwei verschiedene Wege, aber dieselbe überwältigende Entdeckung. Also die Voraussetzungen sind unterschiedlich, aber die Erfahrung ist ja doch dann ganz ähnlich. Der Fund, den beide machen, ist ein Schatz. Er ist mehr oder weniger unerwartet, aber letztlich doch unverfügbar. Auch der Perlenhändler weiß ja nicht, dass es irgendwann mal klappt und er die eine Perle findet. Also, er sehnt und erhofft bei dem einen, erwartet, unerwartet, überraschend bei dem anderen, aber doch letztlich ein Geschenk. Und ein Geschenk, das alles auf den Kopf stellt. Ein Schatz, der so groß ist, dass er ein neues Licht auf alles wirft. Und beiden klar ist, es wird von heute an nichts mehr so sein wie vorher, weil ab jetzt ändert sich was ganz grundlegend. Es ist einschneidend. Es ist im Grunde dieses einmal im Leben Erlebnis. Von da an geht mein Leben in eine andere Richtung. Und was Jesus meint mit diesem Schatz, ist letztlich die Entdeckung Gottes. Die Entdeckung von Gott selbst. Gott, der die reinste, tiefste und schönste Liebe ist. Gott, der letztlich Liebe in Person ist. Gott, der das Leben selbst ist. Der Ursprung von allem. Bei ihm anzukommen, ihn zu finden, ist nach Hause kommen. Eine Art von Liebe, die man gar nicht fassen kann, nicht beschreiben kann. Und die Erkenntnis, die Entdeckung, Gott lässt sich finden. Er versteckt sich nicht, er ist nicht fern, er ist nicht irgendwie einfach so eine Idee oder so eine Fantasie oder Einbildung, sondern er ist da, er existiert und, noch krasser, er interessiert sich für mich. Also mich, kleinen Mensch, mit meinem mehr oder weniger großen Problem, ich bin für Gott interessant. Er vermisst mich, er liebt mich. Er schenkt mir sein Herz. Und er schenkt sich mir. Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, ist Gottes großes Geschenk an diese Welt. Und beide gehen los. In ihrer Freude verkaufen alles, was sie haben, weil der Gewinn ist so überwältigend. Dieser Fund ist so ein großartiger Schatz, dass sie sagen, ich muss das alles loswerden, um das zu bekommen. Damit sind wir bei dem dritten Punkt, nämlich diesem hohen Preis, den beide bezahlen müssen. Also beide verschiedene Wege, verschiedene Voraussetzungen, die gleiche Erfahrung, sie finden einen Schatz von unendlichem Wert und es kostet sie beide alles. Wie gesagt, das Geschenk, der Schatz mehr oder weniger ersehnt, aber das Resultat ist identisch. Beide kostet sie alles. Was bedeutet das für den Glauben? Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis und gerade diese Parallelität, dass quasi Pointe von beiden Geschichten darin besteht, dass sie alles verkaufen, zeigt er, dass es darum letztendlich geht. Das will Jesus auf den Punkt bringen, wenn er das erzählt. Was bedeutet das für den Glauben? Man könnte es in einem Satz zusammenfassen. Gott finden kostet alles. Es wäre jetzt ein bisschen frech, einfach zu sagen, Amen, schönen Sonntag noch. Ich möchte euch drei Überlegungen geben, warum es so ist, dass Gott zu finden alles kostet. Der erste Gedanke ist, weil Gott dich liebt und weil er dein Herz möchte. Und zwar komplett. Nicht so halb, nicht so ein bisschen, er möchte dich komplett. Glauben heißt ja letztlich, wenn man es ganz runterbricht, nichts anderes als von Gott geliebt werden und Gott lieben. Und je mehr ich mich Gott schenke, je mehr ich mein Herz öffne, desto tiefer kann diese Erfahrung seine Liebe in mein Herz eindringen und mein Leben verändern. Je offener mein Herz für Gott ist, umso mehr kann er es füllen. Deshalb kostet es alles, weil es um mein Herz geht, um alles. Und je mehr ich mich ihm schenke, desto mehr kann ich ihn lieben. Meine Hingabe an ihn ist Ausdruck meiner Liebe. Und jeder, der liebt von euch, weiß, dass es so ist. Umso mehr ich mich verschenke, umso mehr kann ich lieben. Umso mehr ich mich öffne und anvertraue, umso mehr kann ich geliebt werden. Erste Idee. Zweite Idee. Es kostet alles, Gott zu finden, weil Gott der Schöpfer ist und der Herr. Gott hat dich geschaffen. Diese Welt, dein Körper, dein Verstand, die Familie, in die du geboren wurdest, das Land, in dem du aufgewachsen bist, wie clever du bist, alles, was du kannst, letztlich haben wir darauf keinen Einfluss. Das ist uns alles schon geschenkt und alles schon gegeben. Letztlich, ganz letzten zurückgedacht, verdanken wir das alles Gott selbst. Und damit können wir ihm nichts geben, was eigentlich nicht ohnehin schon ihm gehört. Wir schulden ihm unterm Strich sowieso alles. Es gibt nichts, was wir bringen könnten, wo er sagt, ach Mensch, guck mal, kenne ich ja gar nicht. Nee, alles, was wir haben, haben wir letztlich von ihm. Im ganz Kleinen, wie im ganz Großen. Er ist der Schöpfer und er ist der Herr. Dritte Spur, dritter Gedanke. Es kostet alles, Gott zu finden, weil es Gott alles gekostet hat. Ich habe es vorhin gesagt, Gott hat dieser Welt ein Geschenk gemacht. Er hat dieser Welt Jesus Christus geschenkt, den Sohn Gottes. Sohn Gottes heißt nichts anderes, als dass Gott selbst Mensch wird. Gott selber Teil dieser Welt wird, sich hineinbegibt, sich verwickeln lässt in diese wundervolle und oft auch so mühsame Welt. Und er lebt unglaublich perfekt. Er lebt so, wie wir leben würden, wenn wir perfekt wären. Liebevoll, großzügig, geduldig, klar, nicht zerrissen. Und er lebt eigentlich so, wie wir leben müssten. Und er stirbt grausam. Und die Bibel beschreibt dieses Geheimnis, dass er die Folgen unseres Tuns trägt. Und die Folgen unseres Versagens. All das, was sich da aufgesammelt hat zwischen Gott und uns, zwischen uns Menschen. Er nimmt es auf sich und sagt, ich möchte es für euch tragen. Für euch. Die Bibel sagt, der reich ist, wird ganz arm, damit die, die arm sind, reich werden. Es hat ihn alles gekostet. Jesus ist gestorben am Kreuz. Verlassen von allen Menschen, selbst von Gott. Und er bietet uns einen Tausch an. Und er sagt, mein Leben gegen eures. Meine Liebe, meine Hoffnung, mein Glaube, all das, was ich euch bringen kann. Ich möchte es euch schenken und ich möchte nehmen, was ihr mir bringt. Eure Schuld, eure Verzweiflung, euer Misstrauen, euer Unglaube. Egal was, bringt es mir. Lasst uns tauschen. Aber ich kann nur tauschen, wenn ich mir das gefallen lasse, dass ich tauschen muss. Wenn ich einsehe und es mir gefallen lasse, dass ich tauschen muss und dass Gott mir das Entscheidende schenkt und dass er mir das Schwierige abnehmen muss, weil ich damit am Ende nicht klarkomme. Und ich kann nur tauschen, wenn ich bereit bin, loszulassen. Alles. Die Frage lautet heute, bist du bereit? Bin ich bereit? Also, zum Schluss, was heißt das jetzt für uns? Wenn du kein Christ bist, dann ist die Botschaft, die ich dir heute Nachmittag sagen kann, Gott lässt sich finden. Egal, ob du ihn suchst oder eben nicht. Er sucht dich. Er kennt dich. Er vermisst dich. Und er wird bei dir anklopfen. Wenn du Christ bist und sagst, naja, ich kenne ja Gott schon, hab das schon erlebt, fantastische Erfahrung, dann ist die Botschaft für dich, dass Gott dich immer wieder neu findet. Egal, ob du ihn suchst oder nicht, egal, ob du ihn gerade erwartest oder nicht. Und jeder, der Christ ist, weiß, dass Christ dann auch nicht nur eine steile Kurve nach oben ist. Es gibt Hochs und Tiefs. Und die Botschaft für dich als Christ ist, hey, Gott sucht und findet dich immer wieder neu. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und selbst wenn du ihn nicht suchst, wird er dich finden. Lasst uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du diese Welt kennst und sie verstehst. Danke, dass du uns kennst und verstehst und dass du uns hier beschreibst und vorstellst, wie Menschen dich entdecken. Und du weißt, was unsere eigene Geschichte mit dir ist, an welchem Punkt wir stehen, ob wir suchen oder nicht suchen, gefunden haben, nicht gefunden haben, gerne finden würden oder es uns eigentlich auch egal ist. Du kennst uns. Und ich danke dir, dass wir dir nicht egal sind. Ich danke dir, dass du uns suchst. Und dass du das tust heute an diesem wunderschönen und sonnigen Nachmittag. Durch diesen Gottesdienst, durch das, was wir gehört haben, das, was wir singen, das, was wir beten. Du klopfst bei uns an und lädst uns ein, bei dir anzuklopfen. Es ernst zu nehmen, dass du uns ansprichst. Es ernst zu nehmen, dass du uns einlädst. Dich ernst zu nehmen. Danke, dass du uns ernst nimmst. Und danke, dass wir deine Einladung sehr ernst nehmen können. Hilf uns, dich zu finden, dir zu vertrauen, dich zu lieben und von dir geliebt zu sein. Danke dafür, Herr. Amen.